Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer.
Herzlich willkommen zu einer Feiertagsausgabe. Wir starten mit dem Gipfeltreffen der Schmeicheleien. In Peking tauschen US-Präsident Trump zu Besuch beim chinesischen Präsidenten Xi Komplimente und Freundlichkeiten aus. Von Rivalitäten und Reibereien keine Spur, zumindest oberflächlich betrachtet. Näher lassen Xi und Trump Beobachter ja ohnehin nicht ran. Und beide sind darauf aus, die Eskalation zu demonstrieren und Erfolgsnachrichten fürs jeweilige eigene Land zu präsentieren. Über den ersten Tag des Präsidententreffens, Gudrun Engel.
Zwei Männer, zwei Supermächte. Heute ein Ziel: Kooperation statt Konfrontation. Auf dem Platz des himmlischen Friedens? Militärische Macht demonstrieren, beeindruckende Bilder produzieren, Freundschaft signalisieren. Und das alles monumental, synchron und symmetrisch. Der Auftakt zum Staatsbesuch, Inszenierung gelungen. Mehr als zwei Stunden sprechen sie in der Halle des Volkes. Die Erwartungen hoch. Im Mittelpunkt stehen Handel, Iran, Taiwan und die Frage, wie gefährlich ist die Rivalität zwischen Washington und Peking? China und die USA können viel gewinnen, wenn wir Partner sind, nicht Rivalen. Wir sollten uns gegenseitig helfen, Wohlstand zu erreichen und einen Weg finden, um als zwei große Staaten in einer künftigen Ära gut zusammenzuarbeiten. Trump reist nicht alleine an, neben den Ministern in seiner Delegation, Chefs der größten US-Konzerne. Von Technologie bis Industrie, von Finanzwirtschaft bis Konsumgüter. Wir haben die großartigsten Geschäftsleute, die besten der Welt, alles fantastische Männer und sie stehen alle hinter mir. Und sie sind heute hier, um Ihnen und China Respekt zu zollen. Sie freuen sich auf den Handel und die Zusammenarbeit. Und das wird von unserer Seite aus völlig auf Gegenseitigkeit beruhen. Die Mission: neue Zugänge und mehr Einfluss im größten Wachstumsmarkt der Welt. Und Xi verspricht das laut amerikanischer Seite auch, zur Freude und Zufriedenheit der Mitgereisten. Das Treffen war unglaublich. Präsident Xi war so freundlich, so herzlich und hat uns alle herzlich willkommen geheißen, Teil Chinas zu sein. Es war ein hervorragendes Treffen. Internationale Medienvertreter hingegen erleben Einschränkungen wie nie zuvor bei einem US-Staatsbesuch in China. Handverlesene Zugänge, Kamerapositionen begrenzt, Fragen nicht zugelassen. Für China nichts Neues. Das Weiße Haus passt sich erstaunlich still an. Offenbar gibt es hinter den Kulissen aber auch deutliche Worte. Xi will Trump vor einem Konflikt um die demokratisch regierte Insel Taiwan gewarnt haben, sagt das chinesische Außenministerium. China betrachtet Taiwan als eigenen Landesteil. Die USA hingegen haben sich mehrfach klar hinter Taiwan gestellt. Die Chinesen sind zutiefst besorgt über die Entwicklungen rund um Taiwan in den vergangenen Jahren. Deshalb ist es ihnen sehr wichtig, gegenüber den USA deutlich klarzumachen, wo ihre roten Linien liegen. Reaktionen von Seiten der USA auf Xis Warnung gibt es noch nicht. Dafür viel Harmonie beim Staatsbankett. Eine Pause im Machtkampf der beiden Supermächte.
Und wir fragen nach bei unserer China-Korrespondentin Marie von Marlingrott. Marie, wie deutlich ist Xi beim Thema Taiwan denn geworden?
Also für einen Staatsbesuch wie diesen sind das schon sehr harte Worte von Xi. Letztlich damit zu drohen, mit der Gefährdung der Beziehungen, wenn man die Taiwan-Frage nicht richtig handhaben würde, wie es heißt. Peking ist ganz offenbar verärgert über US-Pläne, ein Waffenpaket in Milliardenhöhe an Taiwan zu verkaufen. Dieser Tag zeigt letztlich einmal mehr, dass Xi es ernst meint mit der Aussage, Taiwan sei ein Teil Chinas, den man sich notfalls mit militärischer Gewalt einverleiben will. Taiwan selbst hat aber eine eigenständig und demokratisch gewählte Regierung und fühlt sich auch bedroht. ganz offenbar sehen wir ein selbstbewusstes Peking, das die Gelegenheit nutzen will und mal ausprobieren, ob ein US-Präsident, der wegen des Iran-Kriegs unter Druck steht und der auch Deals sucht, möglicherweise weniger Widerstand leistet als seine Vorgänger in dieser Taiwan-Frage. Und Trump hat sich bislang dazu ja auch noch nicht geäußert.
Mhm. Dankeschön, Marie von Mallingrott, die Leiterin des Studios Washington. Gudrun Engel begleitet die US-Delegation in China. Gudrun Qi hat seine Position zu Taiwan deutlich gemacht. Trump wollte über den Iran sprechen. Was ist dabei herausgekommen?
Ja, offensichtlich liegen die Positionen, was den Iran angeht, sowohl von den USA als auch von China gar nicht so weit auseinander. Das Weiße Haus hat bestätigt, man sei sich einig, Iran dürfe keine Atomwaffen haben und man brauche eine freie Schiffspassage durch die Straße von Hormuz. China will außerdem keinen Zoll zahlen an Iran. Präsident Trump hat ein Interview gegeben und darin auch nochmal betont, Xi habe ihm zugesichert, China werde keine Waffen oder Waffenkomponenten an Iran liefern. Und hier wird auch kolportiert, China sei sogar bereit, sich als Vermittler einzubringen, um schließlich einen Vertrag, ein Abkommen mit Iran zu schließen. Dafür fehlt uns aber noch die Bestätigung.
Mhm. Gudrun, welche weitere Zwischenbilanz seines Besuchs kann der US-Präsident heute ziehen?
Naja, er hat wirtschaftlich gepunktet. Er hat bekannt gegeben, dass China Interesse hat, 200 Flugzeuge vom Typ oder vom Hersteller Boeing zu kaufen. Was er nicht dazu gesagt hat, ursprünglich geplant waren sogar mal 500 Flugzeuge und entsprechend ist der Aktienkurs von Boeing 4 Prozentpunkte gefallen. Weitere schriftliche Vereinbarungen gibt es noch nicht, aber viele andere Konzernchefs, die ganz glücklich darüber sind, dass Xi ihnen angedeutet hat, er würde ihnen einen besseren Marktzugang hier in China verschaffen. Deswegen sind da die Aktienkurse hochgegangen. Ob Xi das dann tatsächlich tut, muss man mal abwarten. Den Europäern hatte er das auch schon mal versprochen. Da hat es nicht funktioniert. Aber morgen gibt es hier den zweiten Tag des Staatsbesuches und dann kann man sicher noch mal drüber sprechen.
Gudrun Engel, vielen Dank für die Einschätzung. Danke. War das jetzt der entscheidende Stoß, der den Domino-Effekt auslöst und damit den britischen Labour-Chef und Premierminister Keir Starmer zum Fallen bringt? Gesundheitsminister Wes Streeting trat heute aus Protest gegen Starmer zurück, der trotz der verheerenden Niederlage bei den Kommunal- und Regionalwahlen weiter im Amt bleiben will. Streeting selbst gilt als ein Herausforderer, falls es innerhalb der Partei zu einer Urabstimmung um den Vorsitz kommen sollte. Mit dem Posten des Parteichefs ist auch das Amt des Premierministers verbunden, das Starmer im Falle einer Niederlage dann abgeben müsste. Christoph Prössel.
Es ist ein Psychodrama, das sich derzeit in der britischen Politik abspielt. Ein Premierminister zu stark für den Rücktritt, zu schwach zum Regieren. Der erste Minister, der nun hingeworfen hat, ist Wes Streeting. Er war Gesundheitsminister und versucht nun, 81 Abgeordnete hinter sich zu versammeln. Nur so kann eine Wahl für den Parteivorsitz ausgelöst werden. In seinem Rücktrittsschreiben harte Kritik an Starmer. Dort, wo wir eine Vision bräuchten, haben wir ein Vakuum. Labour hat bei den Regional- und Kommunalwahlen in der vergangenen Woche einen Absturz erlebt. Seitdem Panik in der Partei, auch wenn es immer noch solche gibt, die Starmer verteidigen. Wir haben jetzt die Chance, innezuhalten und uns zu fokussieren, nicht noch mehr Chaos liefern. Das wäre das Letzte, was die Briten jetzt gebrauchen können. Tradition und Stabilität, das strahlt eigentlich die King's Speech aus, in der der König das Programm der Regierung vorträgt. Gestern war es mal wieder soweit.
My Lords and members of the House of Commons.
Doch es war das Programm einer Regierung, die so angezählt ist, dass die Rituale britischer Politik absurd wirken. Zumal sich ein weiterer Kritiker Starmers in Stellung bringt, Andy Burnham, der Bürgermeister von Manchester, verkündete heute, dass er in einer Nachwahl antreten möchte, um einen Sitz im Unterhaus zu ergattern, der Voraussetzung ist, um ins Rennen für den Parteivorsitz zu gehen. Viele sagen, die Zeit für Starmer ist vorbei. Die beste Option wäre jetzt, wenn Keir Starmer erleichtert wäre, die nächste Wahl nicht gewinnen zu müssen. Er könnte eine Zeit weiter regieren, bis die Labour-Partei herausgefunden hat, was als nächstes kommen soll. Doch dafür müsste Starmer den Fahrplan für einen geregelten Rückzug ankündigen. Dazu ist er bisher nicht bereit.
In Israel feiert die jüdische Bevölkerung heute den Jerusalem-Tag. Während des sogenannten Sechstagekriegs besetzte Israel im Juni 1967 Ostjerusalem, wo überwiegend Palästinenser wohnten, und hisste seine Staatsflagge auf dem Tempelberg. Diesen Tag nutzen seit langem jüdische Nationalisten und marschieren mit hunderten israelischen Fahnen durch die bis heute mehrheitlich von Palästinensern bewohnten Stadtteile. Sophie von der Tann mit einer Reportage, deren Tonqualität wir bitten zu entschuldigen.
Randalierende Jugendliche in der Jerusalemer Altstadt. Es sind solche Szenen, vor denen die palästinensischen Bewohner hier heute Angst haben. Deshalb verrammeln sie schon mittags ihre Läden. Durch diese Gassen mitten im muslimischen Viertel werden in wenigen Stunden tausende nationalreligiöse Juden mit israelischen Flaggen ziehen. Jedes Jahr kommt es zu Problemen zwischen den Siedlern und uns. Sie greifen uns an und deshalb schließen wir die Geschäfte, um diese Probleme zu verhindern. Es ist anders als früher. Mehr Hass. Wenig später kommen die ersten Flaggenträger. Viele von ihnen sind aus illegalen Siedlungen in Westjordanland gekommen. Sie feiern an diesem Tag die Eroberung von Ost-Jerusalem vor fast 60 Jahren. In dieser angespannten Stimmung wollen die Aktivisten von der jüdisch-palästinensischen NGO Standing Together den Palästinensern hier helfen. Wir glauben, dass wir als jüdische Israelis unser Privileg nutzen sollten, um diese Gewalt zu verhindern und um zu zeigen, dass es einen anderen Weg gibt, wie Juden und Palästinenser gemeinsam gegen die Extremisten, die Besatzung und diese Ungleichheit arbeiten können. Bei Auseinandersetzungen schreiten die Aktivisten ein. Sie stellen sich dazwischen. Auch für sie kann es gefährlich werden. Die Jugendlichen brüllen rassistische Beleidigungen. Aber die Anwesenheit der Aktivisten hilft. Sie ziehen weiter. Die Mehrheit der internationalen Staatengemeinschaft sieht Ost-Jerusalem als völkerrechtswidrig besetzt und annektiert. Aus israelischer Perspektive ist ganz Jerusalem die Hauptstadt Israels. Viele Nationalreligiöse hier gehen noch einen Schritt weiter. Das ist Israel. Jerusalem ist eine jüdische Stadt und die Araber können hier einfach nicht sein. Die Stimmung hier wird immer aggressiver. Jugendliche wollen uns immer wieder am Filmen hindern. Die Polizei drängt die Aktivisten von Standing Together jetzt aus der Altstadt raus. Wir wussten, dass sie uns irgendwann rausschmeißen würden, aber wir wollten so lang bleiben, wie wir können. Dass es heute nicht zu größeren Ausschreitungen kommt, ist auch ihnen zu verdanken.
Sophie von der Tann in Tel Aviv. Sophie, den Jerusalem-Tag empfinden die Palästinenser schon immer als Provokation. Gleichzeitig kam heute die Fatah-Bewegung von Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas erstmals seit 10 Jahren zu ihrer Generalkonferenz zusammen. Was ist der Grund?
Ja, das ist ein wichtiges Treffen, weil sie eben zum ersten Mal, die Fatah zum ersten Mal seit 10 Jahren wieder zusammentritt und dort rund 2500 Delegierte zusammenkommen, die meisten in Ramallah, viele aber auch zugeschaltet aus dem Gazastreifen, aus Beirut und aus Kairo. Die Fatah ist die Partei, die die palästinensische Autonomiebehörde dominiert. Allerdings gab es seit 20 Jahren keine Wahlen mehr. Und bei dieser Konferenz soll es jetzt auch darum gehen, neues Führungspersonal zu wählen. Und es könnte sich abzeichnen, wer sich ins Spiel bringt für die Nachfolge von Mahmoud Abbas, dem 90-jährigen Präsidenten der palästinensischen Autonomiebehörde. Allerdings sind viele, gerade auch junge Menschen, sehr frustriert angesichts der aktuellen Lage. Sie kritisieren die Korruption innerhalb der palästinensischen Autonomiebehörde und sie sehen die PA unter der Führung der Fatah als verlängerten Arm der israelischen Besatzung. Und das alles kommt in einer Situation, in der die Zukunft des Gazastreifens vollkommen unklar ist und in der die Fatah ihre Rolle sowohl in der eigenen Gesellschaft als auch international behaupten muss.
Sophie von der Tann in Tel Aviv, vielen Dank für diese Einschätzung und Einordnung. Danke. Was man nicht alles tunen, pimpen und optimieren kann, da müssen wir noch gar nicht über uns Menschen sprechen. Aus dem Lieblingsgefährt der Deutschen, dem Auto, lässt sich ja womöglich sogar noch mehr rausholen. Opel Manta, Golf GTI oder Dreier BMW, also für Autotuning-Clubs heiliges wie kultiges Material, das präsentiert und verglichen werden will. Wie gerade auf der Messe für aufgemotzte Autos in Friedrichshafen, der Tuning World. Ob das alles zeitgemäß ist? Am Bodensee würden Sie diese Frage wohl mit dem Heulen der Motoren beantworten. Martin Rotter.
Autos, die tanzen. Reifen, die um Hilfe schreien. Je höher, lauter, schneller, desto besser. Der wahre Tuning-Fan steht auf Lärm, Gestank und Tempo. Und natürlich auf aufgemotzte Karren.
So wie ein Bildhauer seine Idee quasi in Stein haut, ja, oder ein Maler das auf der Leinwand bringt, um die Person das im Blech mit ihren eigenen Händen umzusetzen. Das ist einfach geil, was man hier sieht.
Autotuning ist mehr als nur Optik. Die Tuning World in Friedrichshafen zeigt PS-Monster, Spritfresser, Autoschrauber. Aber was ist mit Autoschrauberinnen? Sie möchte zeigen, dass auch Frauen Benzin im Blut haben können, wie sie sagt. Hanna Richter ist 21 Jahre alt, gelernte Mechatronikerin und hat ihren Mitsubishi selbst umgebaut. Mit viel Zeit, Geld und Leidenschaft.
Für mich ist es tatsächlich, dieses Auto drückt eigentlich auch ein bisschen mich aus. Man sieht in jedem Auto auch so ein bisschen den Besitzer wieder.
Die Fast Females Area, in diesem Jahr neu auf der Messe. Sie soll dabei helfen, mit Klischees aufzuräumen und Autoschrauberinnen wie ihr eine Plattform bieten.
Wo einfach auch die Frauen sich connecten können, wo man ins Gespräch kommt, wo auch junge Mädels als Besucher herkommen und sich dann vielleicht bei Frauen auch so ein bisschen mehr trauen, da zu fragen und vielleicht selber auch in Motorsport einzusteigen oder selbst zu schrauben.
Feminismus, check. Aber was ist mit Klimawandel und Spritsparen? Elektrisch angetriebene Autos sucht man lange auf der Messe. Hier haben Azubis einen Käfer zum E-Auto umgebaut. Insgesamt überwiegt aber doch eindeutig der Geruch von Diesel und Benzin.
Man hängt vielleicht noch ein bisschen hinterher im Vergleich zu anderen Bereichen. Schaut man nach Asien, da ist das Elektro-Tuning schon viel weiter. Ich denke, es ist eine Frage der Zeit, aber am Ende vom Tag, ich glaube, es wird beides weiter existieren.
Ein Highlight der Messe, die Drift Challenge. Hier zeigen die Fahrer, was sie können und die Zuschauer, was sie mögen. Wenig dreht sich hier ums Ressourcenschonen oder gar ums Spritsparen.
Überlegt man sich bei den jetzigen Spritpreisen, dass man das Hobby wechselt?
Ist das ein Thema?
Nee, wir muss fährt ein bisschen langsamer, aber wir muss fahren einfach. Das ist unsere Hobby so.
Ein Hobby, das sich offensichtlich den Spaß auch in diesen Zeiten nicht verderben lassen will.
Wenn Sie einen Bayern-Fußballfan treffen, dann können Sie ihm getrost gratulieren, mal wieder. Denn Männer wie Frauen haben in der Bundesliga die jeweilige Meisterschaft gewonnen und heute, und da sind die Frauen voraus, auch den DFB-Pokal. Glasklar, 4:0 gegen Wolfsburg, Thorsten Winkler.
Der FC Bayern München feiert nach einer starken Leistung ausgelassen und völlig verdient die Titelverteidigung. Mehr als 46.000 Zuschauer sorgen in Köln für eine Pokalrekordkulisse, müssen bis zum ersten Treffer allerdings bis kurz vor der Pause warten. Nach Videoüberprüfung gibt es nach dem Foulspiel von Bärenstein an Tanikawa Elfmeter für die Bayern. Georgia Stanway verwandelt souverän zur Halbzeitführung für den deutschen Meister. Nach dem Wechsel die Bayern spielerisch immer stärker, das 0:2 nach einer knappen Stunde, diesmal erzielt von der dänischen Nationalspielerin Pernille Harder. Die Vorentscheidung eine knappe Viertelstunde vor dem Abpfiff, Torschützin Momoko Tanikawa. Der VfL Wolfsburg kann nicht mehr dagegenhalten und so bedeutet der Treffer von Arianna Caruso den 0:4 Endstand. Bayern München macht mit einer insgesamt überzeugenden Vorstellung nach der Meisterschaft das Double perfekt.
Weil wir gerade noch bei getunten Autos waren, ein wenig aufmotzen täte dem aktuellen Wetter sicherlich auch ganz gut, Sven. Wie wird's denn?
Ja, demnächst irgendwann auch mal besser in der nächsten Woche. Aber im Moment gilt das Wort uselig. Das ist eigentlich ein vollständiger Wetterbericht, der alles beschreibt. Und jetzt machen wir es trotzdem noch ein bisschen ausführlicher und zeigen auch mal das Schöne. Gerhard Kobbelö hat fotografiert und er hat die Wolken mal gezeigt. Schauen Sie mal, wenn Sie in den Himmel gucken, an solchen Tagen, wo man ein bisschen unzufrieden ist mit kühl und wechselhaft vielleicht, die Böden freuen sich übers Wasser, dann sieht man diese Wolken hier. Das ist ein Cumulus Mediocris und dann sieht man hier einen Cumulus Congestus, vielleicht mal einen Cumulonimbus Capillatus Incus, das ist dann die Gewitterwolke. Und jetzt gucken wir auf die Wetterentwicklung. Die bleibt nämlich durcheinander. Auch im Moment noch Schauer, übrigens der kräftigste jetzt, zieht gerade auf Korbach in Hessen zu. Da wird es gleich noch mal richtig plattern. Sonst werden die Schauer in der Nacht weniger. Morgen dann, vor allen Dingen am Nachmittag, wieder Gewitter mit drin. Sie sehen in weiten Landesteilen das wechselhafte Geschehen. Auch aus Nordwesten kommen wieder dichtere Wolken. Aber es gibt immer mal wieder so einen Spalt mit längeren sonnigen Abschnitten. Temperaturen in der Nacht, Lüneburger Heide rüber bis an die Dosse, sogar leichter Frost möglich. möglich, für die meisten 2 bis 7 Grad. Morgen Nachmittag in der Lausitz bis 17 Grad, alle anderen haben 10 bis 15. Für Mitte Mai eher kühl, dann wird es ein bisschen wärmer am Samstag. Die Schauer werden auch seltener, aber es gibt noch welche. Und am Sonntag häufiger Sonne und wieder 17 bis 19 Grad.
Aber erstmal noch Cumulus Feiertagus. Hm? Vielen Dank, Sven.
So ist es.
Tschüss. Wir machen jetzt hier Feierabend am Feiertag. Hier geht's weiter mit der Caroline Kebekus Show. Und morgen begrüßt ihr an dieser Stelle Julia Niharika-Sen. Einen schönen Abend noch. Tschüss.